Grüß Gott und willkommen im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. In den Nummern 1333 bis 1344 auf den Seiten 366 bis 368 des katholischen Katechismus hören wir vom letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Tod, das diese kirchliche Feier begründet. Das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern ist ein Mahl der Freundschaft, aber auch ein Mahl des Verrates und des Abschiedes. Dieses Mahl fasziniert uns, von vielen Menschen bleibt es aber unverstanden. Eigentlich sollte ein Mahl ein frohes Fest sein, meinen wir, aber hier ist es unmittelbar verbunden mit dem Tod und einer unglaublichen Verheißung. Keineswegs ist dieses Mahl Jesu einfach nur ein Ereignis der Vergangenheit, also ein Stück Geschichte. Wie die katholische Tradition die Bibelberichte über das letzte Mahl Jesu deutet und daraus lebt, das erfahren wir heute von Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Nun, es geht also um die Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil hat definiert, dass die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Und weiter heißt es im Zweiten Vatikanischen Konzil: Mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente im Zusammenhang. Auf die Eucharistie sind sie hingeordnet. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, das Osterlamm. Die Eucharistie ist also ein ganz besonderes Sakrament. Ja, sie ist das Sakrament der Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Daher sind Brot und Wein so wichtig für die Eucharistie. Eucharistie bedeutet übrigens Danksagung an Gott. In der Eucharistie rühmen wir also die Werke Gottes, die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung. Und dafür danken wir. Bei der Feier der Eucharistie werden ungesäuertes Brot aus reinem Weizenmehl und unbehandelter, naturreiner Wein aus Weintrauben verwendet. Brot und Wein sind in der Heiligen Schrift starke Zeichen. Denken wir nur an das Manna, das Brot vom Himmel, mit dem Gott das Volk in der Wüste speiste, oder an das Wunder der Brotvermehrung, das Jesus mehrmals gewirkt hatte. Diese Ereignisse, in denen Brot die Hauptrolle spielt, sind prophetische Zeichen für die Eucharistie. Der Wein dagegen wird immer in Verbindung mit Heiterkeit und Gesundheit gebracht. Er war, wie die ungesäuerten Brote, ein typisches Element des jüdischen Pessachmahles. In der Eucharistiefeier werden Brot und Wein zu Leib und Blut Christi gewandelt. Das geschieht, wenn ein gültig geweihter Priester, der Christus darstellt, den Heiligen Geist anruft und die Worte Jesu, die er selber im Abendmahlsaal gesprochen hatte, ausspricht und so gleichsam Jesus die Stimme leiht. So führt die Kirche das weiter, was Jesus am Abend vor seinem Leiden getan hatte. Er nahm das Brot, er nahm den Kelch mit Wein. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt: Brot und Wein werden geheimnisvoll Leib und Blut Christi, bleiben aber Zeichen für die Güte der Schöpfung. Darum danken wir bei der Gabenbereitung dem Schöpfer für das Brot und den Wein, die Frucht der menschlichen Arbeit, zunächst aber Frucht der Erde und des Weinstocks, Gaben des Schöpfers. Das tut die Kirche in der Heiligen Messe so lange, bis Jesus in seiner Herrlichkeit zurückkehren wird. Im Alten Testament sind das Brot und der Wein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer und werden als Erstlingsfrüchte dargebracht. Im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten erhalten sie aber noch eine neue Bedeutung. Die ungesäuerten Brote, die das Volk Israel alljährlich bei der Pessachfeier isst, sind eine Mahnung an die Hast beim befreienden Auszug aus Ägypten. In der Wüste hat das Volk Gottes das Manna gegessen. Das Gedenken daran ruft in Erinnerung, dass es vom Brot des Wortes Gottes lebt. Und im verheißenen Land, am Abschluss des Auszugs aus Ägypten, durfte das Volk Israel das alltägliche Brot essen. Hier wird das Brot ein Zeichen dafür, dass Gott seinen Verheißungen treu bleibt. Am Schluss des Paschamahles der Juden trinkt das Volk Israel den Kelch des Segens. Das bringt zum Ausdruck, dass zur Festfreude des Weines eine endzeitliche Bedeutung hinzukommt, nämlich die messianische Erwartung der Wiederherstellung Jerusalems. Jesus hat seine Eucharistie eingesetzt, indem er der Segnung des Brotes und des Kelches einen neuen, endgültigen Sinn gab, heißt es im Katechismus der katholischen Kirche. Das Brot hatte schon vor der Einsetzung der Eucharistie eine wesentliche Bedeutung im Leben von Jesus. Die Wunder der Brotvermehrung weisen auf die Überfülle des einzigartigen Brotes seiner Eucharistie voraus. Denn auch bei diesen Wundern sprach der Herr den Lobpreis, brach die Brote und ließ sie durch seine Jünger austeilen, um die Menge zu nähren. Als Jesus in Kana Wasser zu Wein verwandelt hatte, war dieses Zeichen eine Ankündigung der Stunde seiner Verherrlichung. Es weist auf die Vollendung des Hochzeitsmahles im Reiche des Vaters hin, wo die Gläubigen den neuen Wein trinken werden, der neue Wein, der Blut Christi geworden ist. Es ist interessant, dass die erste Ankündigung der Eucharistie die Jünger entzweite, sowie auch die Ankündigung des Leidens bei ihnen Entrüstung hervorrief. Viele von ihnen sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Der Katechismus sagt hier, dass die Eucharistie und das Kreuz Steine des Anstoßes sind. Es ist das gleiche Mysterium und es hört nicht auf, Anlass zur Spaltung zu sein. Damals verließen viele Jünger Jesus und er fragte seine engsten Vertrauten, die 12 Apostel, wollt auch ihr weggehen? Petrus antwortete darauf, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das alles kann man nachlesen im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Und diese Frage, wollt auch ihr weggehen? Er geht durch alle Jahrhunderte an uns Getaufte. Und es wird uns bewusst, in seiner Liebe lädt uns Jesus ein, zu erkennen, dass er allein Worte des ewigen Lebens hat und dass, wer die Gabe seiner Eucharistie gläubig empfängt, ihn selbst empfängt. Jesus hat aus dem Paschamahl etwas ganz Neues gemacht. Er hat das Abendmahl, das wir heute noch als heilige Messe feiern, eingesetzt. In seinem zweiten Band des Buches Jesus von Nazareth schreibt Papst Benedikt XVI. Eines ist in der gesamten Überlieferung deutlich. Das Wesentliche dieses Abschiedsmahles war nicht das alte Pascha, sondern das neue, das Jesus in diesem Zusammenhang vollzog. Auch wenn das Zusammensein Jesu mit den 12 kein Paschamahl nach den rituellen Vorschriften des Judentums gewesen war, so wurde in der Rückschau der innere Zusammenhang des Ganzen mit Tod und Auferstehung Jesu sichtbar. Es war Jesu Pascha. Und in diesem Sinn hat er Pascha gefeiert und nicht gefeiert. Jesus setzte also beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern die Eucharistie ein. Es ist der Ausdruck dafür, dass der Herr die Seinen liebte, und zwar liebte bis zur Vollendung. Und er wusste, dass die Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater heimzukehren. Und weil er es wusste, wusch er den Jüngern bei diesem Mahl die Füße, um ihnen Anteil an sich selber und ein Beispiel der dienenden Liebe zu geben. Um ihnen ein Unterpfand dieser Liebe zu hinterlassen und sie an seinem Pascha teilnehmen zu lassen, stiftete Jesus das Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung in der Eucharistie. Seine Apostel setzte er in demselben Mahl als Priester des neuen Bundes ein und beauftragte sie, die Eucharistie bis zu seiner Wiederkunft zu feiern. Der Katechismus der katholischen Kirche hält fest: Die drei synoptischen Evangelien und der heilige Paulus haben uns den Bericht über die Einsetzung der Eucharistie überliefert. Der heilige Johannes dagegen gibt die Rede Jesu wieder, die er in der Synagoge von Kapharnaum gehalten hatte und wo er davon spricht, dass er seinen Leib und sein Blut hingeben werde und dass sein Fleisch wirklich eine Speise und sein Blut wirklich ein Trank ist. In dieser Rede, im Johannesevangelium Kapitel 6, bezeichnet sich Jesus auch als das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Der Katechismus der katholischen Kirche hält fest, dass Jesus die Zeit des Pascha gewählt hat, um das zu tun, was er in Kapharnaum angekündigt hatte, nämlich seinen Jüngern seinen Leib und sein Blut zu geben. In den synoptischen Evangelien heißt es, ich lese Ihnen aus dem Lukas-Evangelium vor, dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Paschalamm geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte, geht und bereitet das Paschamahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können. Sie gingen und bereiteten das Paschamahl vor. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Soweit dieser Einsetzungsbericht nach dem Lukas-Evangelium. Im Paragraphen 1340 erklärt der Katechismus der katholischen Kirche, indem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Paschamahles feierte, gab er dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn. Der Hinübergang Jesu, das bedeutet Pascha, Pascha ist Übergang, zu seinem Vater in Tod und Auferstehung, also das neue Pascha, wurde im Abendmahl vorweggenommen. In der Eucharistie wird dieser Hinübergang zum Vater gefeiert. Diese Vollendung, diese Übergang verleugnet das jüdische Pascha und nimmt das endzeitliche Pascha der Kirche in der Herrlichkeit des Reiches vorweg. Damit sagt die Kirche, dass die Eucharistie etwas ganz Neues ist und dass die Eucharistiefeier ihre letzte Vollendung im Himmel haben wird. Das kommt ja auch etwas aus den Worten des ersten Kanons der Heiligen Messe, aus dem römischen Kanon zum Ausdruck, wo der Priester betet, dass die Engel die Opfergabe auf den himmlischen Altar tragen mögen. Kurz nach der Einsetzung der Eucharistie wurde Jesus verraten und nahm das Erlöserleiden und den Tod auf sich. Die Eucharistie hat also wegen der Nähe von Einsetzung und Passion etwas mit Tod und Auferstehung Jesu zu tun. Dies ist der wesentliche Punkt der Eucharistie. Jesus beauftragte seine Jünger, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, bis er kommt, zielt darauf ab, dass die Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi, seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. Die Kirche blieb von Anfang an diesem Auftrag des Herrn treu und versammelte sich vor allem am ersten Wochentag, das heißt am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu, um das Brot zu brechen, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Bis in unsere Tage wird die Feier der Eucharistie gleichbleibend fortgesetzt, so dass sie sich heute mit der gleichen Grundstruktur überall in der Kirche findet. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es: Von Feier zu Feier verkündet das pilgernde Volk Gottes das Pascha-Mysterium Jesu, bis er kommt, und schreitet auf dem schmalen Weg des Kreuzes auf das himmlische Festmahl zu, bei dem alle Erwählten im Reich Gottes zu Tisch sitzen werden. Auf diesem Weg ist die Eucharistie uns eine unvollstehbare Stärkung. Zum Schluss noch dies. Wir haben gesagt, dass die Eucharistie etwas mit Tod und Auferstehung Jesu zu tun hat, dass sie das Gedächtnis des Pascha Christi ist. Tatsächlich ist die Eucharistie die sakramentale Vergegenwärtigung und Darbringung seines einzigen Opfers in der liturgischen Feier der Kirche. Der Opfercharakter der Eucharistie tritt schon in den Einsetzungsworten zutage, wo es heißt: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. In der Eucharistie schenkt Christus diesen seinen Leib, den er für uns am Kreuz dahingegeben hat, und dieses sein Blut, das er für viele vergossen hat, zur Vergebung der Sünden. Die Eucharistie ist also ein Opfer, denn sie stellt das Opfer des Kreuzes dar und macht es dadurch gegenwärtig. Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck im Geheimnis des Glaubens, das wir beten, und auf das das Volk Gottes antwortet: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das, was auf dem Altar geschieht, ist also Tod und Auferstehung Christi. Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, so hält die Lehre der Kirche fest, sind deshalb ein einziges Opfer. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt: Denn die Opfergabe ist dieselbe. Derselbe, der sich selbst damals am Kreuze opferte, opfert jetzt durch den Dienst der Priester. Allein die Weise des Opfers ist verschieden. Und weil in diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, jener selbe Christus enthalten ist und unblutig geopfert wird, der auf dem Altar des Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte, ist dieses Opfer wahrhaft ein Sühnopfer. Ja, liebe Mitchristen, jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Padre Pio einmal gesagt hat: Eher kann die Welt ohne Sonne leben als ohne Eucharistie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer wieder ein großes Ereignis mit der Gegenwart Christi in der Eucharistie. Und der Herr möge Sie segnen und Ihnen alle Gnaden schenken, die Sie brauchen: Gesundheit an Leib und Seele, Schutz vor dem Bösen und Bewahrung für das ewige Leben. Das gewähre Ihnen der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.